Deutschlandfunk. Tag für Tag.
12 bis 14 Millionen Deutsche mussten am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat in den sogenannten Ostgebieten verlassen. Manche flohen, als die Front näher rückte, andere wurden mit Gewalt aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben. In dem Gebiet, das dann noch Deutschland war, sollten sie eine neue Heimat finden. Für viele war es eine kalte Heimat, wie der Historiker Andreas Kossert einmal beschrieben hat. Die westlichen Alliierten jedenfalls wollten die Deutschen in ihren Besatzungszonen zu ein bisschen mehr religiöser Toleranz und Vielfalt ermuntern und sorgten dafür, dass katholische Heimatvertriebene in protestantische Gegenden kamen und umgekehrt. Welche Folgen das hatte, beschreiben Frank Polifke und Anita Schlesak.
Es ist sorgsam eingewickelt, das Erinnerungsstück. Henrike Hampe, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, hat es extra aus dem Archiv geholt.
Das, was ich jetzt gleich auspacken werde, ist ein sehr altes Gebetbuch vom Ende des 19. Jahrhunderts. Das gehörte einer Frau, die aus Ungarn nach Deutschland vertrieben worden ist im Jahr 1946. Der große Myrrhengarten des bittern Leidens Christi heißt das Buch.
Seine Besitzerin, Anna Schöll, muss sehr oft darin geblättert haben. Und nicht nur das, sie hat auch viele Gebetszettel hineingelegt.
Ganz berührend ist, dass sie auch Dinge eingelegt hat, die sie, denke ich, selbst geschrieben hat. Unter anderem das Gebet der Heimatsuchenden. Da heißt es: In bitterster Not rufen wir zu dir, getrennt von unseren Lieben essen wir das harte Brot der Heimatlosen. Hilf uns, dass wir nicht verzweifeln und zugrunde gehen.
Anna Schüll ist einer von mindestens 12 Millionen Menschen, die zwischen 1944 und 1948 als Folge von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten. Sie flüchteten vor der sowjetischen Armee oder wurden vertrieben, mit wenigen Kilo Gepäck in Güterwagen geschoben und aus ihrer Stadt oder ihrem Dorf gejagt. Sie stammen aus Ostpreußen, donauschwäbischen Gebieten in Ungarn, aus Schlesien oder dem Sudetenland.
So wie Maria Jele, geborene Longin. Geboren im südmährischen Neuhaus im heutigen Tschechien, kam sie mit Mutter und Geschwistern über einen Zwischenstopp in Österreich vom katholischen Sudetenland ins ostwürttembergische Heidenheim. Heidenheim war damals fast komplett evangelisch. Es gab nur eine katholische Kirche, weit entfernt vom Vorort Mergelstetten, wo die katholischen Geflüchteten und Vertriebenen auf eine Turnhalle ausweichen mussten. Maria Jele sitzt mit ihrem Mann Reinhold im Wohnzimmer. Sie haben ein altes Foto gefunden.
Das war der erste Gottesdienst in der Zypritzhalle, in der alten Zypritzhalle.
Ja, da haben wir am Samstag die Stühle aufgestellt, oben alles gerichtet. Und wenn der Gottesdienst vorbei war, dann hat man das Zeug wieder aufgeräumt und nächsten Samstag ging es genauso.
Katholische Heimatvertriebene werden in vorwiegend protestantischen Gegenden angesiedelt und umgekehrt. Dahinter stecken die amerikanischen Besatzer. Sie sind überzeugt, die Anfälligkeit der Deutschen für Faschismus und rechtes Gedankengut hängt mit ihrer extremen konfessionellen Trennung zusammen. Seit Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 sind die konfessionellen Zugehörigkeiten in Deutschland in katholische und protestantische Fürstentümer fest zementiert. Das wollen die Amerikaner ändern und die Konfessionen vermischen. Nach dem Vorbild des Melting Pot of Nations, des Schmelztiegels, der in den USA alle Eingewanderten zu einer Nation werden lassen sollte. Die beiden anderen westlichen Siegermächte, Frankreich und Großbritannien, übernehmen das Modell und verteilen die Vertriebenen nach demselben Muster.
Der Beginn des katholischen Gemeindelebens in Heidenheim ist Teil meiner eigenen Geschichte. Mein Vater stammte aus Oberschlesien, meine Mutter aus dem Sudetenland. Beide lernen sich in den 1950er Jahren in der katholischen Jugend kennen. Einer Gruppe, in der sich fast nur Geflüchtete und Vertriebene trafen, erzählt meine Mutter.
Nach der Kirche standen die beieinander und haben sich da getroffen. Und dann hat es jemand in die Hand genommen, Jungen und Mädchen getrennt natürlich, wie es in der katholischen Kirche eher ist.
War da der Papa auch? Hast du den wirklich da kennengelernt?
Den habe ich in der Kirche schon mit der Familie. Man hat die Familien jeden Sonntag gesehen und die Familien. Und man kannte sich eigentlich vom Sehen schon, seit wir hierher kamen dann.
Und wie erleben die evangelischen Einheimischen die ersten Kontakte mit den Katholiken?
Gertrud Schädler schließt die Gittertür zur Pauluskirche auf, der evangelischen Heidenheimer Stadtkirche. Ein imposanter neugotischer Bau aus roten Backsteinen. Gertrud Schädler ist Buchhändlerin im Ruhestand und seit Jahren ehrenamtliche Mesnerin. Als Kind habe sie damals mit den Zugezogenen gefremdelt, erinnert sie sich.
Also wenn ich jetzt an meine Schülerzeit zurückdenke, wir waren eine große Klasse, fast 40 am Schillergymnasium. Da war es tatsächlich so, dass man zunächst mal auf Distanz ging, und zwar beide Seiten. Also man saß als Evangelische neben einem evangelischen Mädchen und die katholischen Mädchen neben einem katholischen Mädchen.
Doch dann ist die Neugier stärker als der Argwohn.
Ich habe dann eine Schulfreundin gefragt, was heißt denn beichten? Und die hat dann gesagt, ja, wenn man was Schlimmes gemacht hat und dann muss man das dem Pfarrer in einem Vorhang sagen. Da sage ich, ja, und was passiert denn? Ja, dann muss man vielleicht 5 Vaterunser beten. Und da sage ich, ja, und wenn man das dann gemacht hat, ja, dann war es vorbei. Also so kam das dann bei uns an. Und da dachte ich, naja, wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Geflüchtete und Vertriebene bringen Bräuche und Riten mit, die nicht nur für die Protestanten in Süddeutschland fremd sind. Rainer Bendel hat sich intensiv damit beschäftigt. Der Theologe, Kirchenhistoriker und Autor hat sich an der Universität Tübingen zur kirchlichen Integration der Vertriebenen habilitiert.
Schlesier und Sudetendeutsche bringen ihre Maiandacht, ihre Begeisterung für die Maiandacht mit, die dann eben verstärkt auch gefeiert wird. Zunächst im eigenen Kreis, aber dann immer offener und weiter auch für andere, die daran teilnehmen wollen. Oder für einen Schlesier ist ein Weihnachtsfest ohne die Christmette um Mitternacht im Grunde undenkbar.
Andere Lieder und andere liturgische Rituale. Nicht bei allen einheimischen Katholiken kommt das gut an.
Dass man eben in einem bestimmten Abschnitt der Messfeier nicht kniet, sondern die anderen stehen dann plötzlich oder manche setzen sich sogar hin. Da gab es also in einigen Kirchen dokumentiert auch Rüppeleien, dass hier die einheimischen Banknachbarn dann die Vertriebenen oder Flüchtlinge eben in die Seite stoßen und so nach dem Motto, du hast da jetzt zu knien und nicht zu sitzen, wie du es von daheim her gewohnt bist.
Überhaupt bringt die Integration von Geflüchteten und Vertriebenen das Gebälk in den Kirchen ordentlich zum Knirschen. Willkommenskultur ist damals vielerorts ein Fremdwort.
Die Integration der Schlesier, Sudeten und Ungarndeutschen braucht ihre Zeit. Selbst Mitte der 1960er Jahre haben Alteingesessene und Geflüchtete in manchen Orten kaum Kontakt miteinander. Und wollen es auch nicht. Das zeigt eine Reportage des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1964, gedreht in Leonberg bei Stuttgart.
Man ist sich fremd geblieben nach fast 20 Jahren und oft ist Gleichgültigkeit, ja Ablehnung zu spüren, wenn man nach Kontakten zu Vertriebenen und Flüchtlingen fragt.
Haben Sie hier in Leonberg Kontakt zu Vertriebenen und Flüchtlingen?
Kaum. Nein, auch nicht.
Auch eigentlich wenig?
Nein.
Eigentlich nicht? Wenig.
Nö, warum?
Diese Berührungsängste spüren auch Maria und Reinhold Jehle, das katholische Ehepaar aus Heidenheim. Wir sitzen am Wohnzimmertisch bei Seitenwürstchen und Butterbrezeln, schauen zusammen Fotos aus der Frühzeit der katholischen Gemeinde an. Maria Jehle trägt eine Fahne auf einer Prozession. Im eleganten, figurbetonenden Kleid führt sie den Festzug an. Ihr Mann Reinhold stammt aus Oberschwaben, ist einer der wenigen katholischen Heidenheimer, die schon vor dem Krieg hier lebten. Gegenüber der jungen Frau aus dem Sudetenland hatte er keine Berührungsängste, seine Familie dagegen schon. Dass Maria auch katholisch ist, half da wenig.
Meine Mutter, die war also nicht begeistert, dass ich ein Flüchtlingsmädchen heirate.
Also da waren wir schon verheiratet, da haben wir schon Kind gehabt. Das Zweite. Da gab es für mich keine Gratulation oder was, immer nur er und so.
Erst nach Jahren bessert sich das Verhältnis zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Ein Beispiel von vielen. Alt- und Neubürger nähern sich nur allmählich einander an. Doch irgendwann merken die Alteingesessenen, was sie an den Neuankömmlingen haben. Die bringen die Wirtschaft in Schwung, engagieren sich in Sport- und Musikvereinen. Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach der alten Heimat. Viele fordern eine Rückgabe der verlorenen Ostgebiete, wehren sich gegen den Gedanken, für immer zu bleiben. Flucht und Vertreibung haben andere negative Folgen und die wirken sich bis in die dritte Generation der Nachkommen der Betroffenen aus. Die Autorin und Journalistin Sabine Bode hat mit vielen Babyboomern gesprochen, die in den 1950er und 60er Jahren geboren sind. Ihre Feststellung: Sie leiden auffallend oft unter den gleichen Erscheinungen. Psychosomatischen Erkrankungen, mangelndem Selbstbewusstsein, großer Angst vor Risiko, Beziehungsproblemen, einer unerklärlichen Rast- und Ruhelosigkeit und häufig auch unter Depressionen. Grund dafür ist nach Sabine Bodes Einschätzung das Schweigen in den Familien. Die geflüchteten oder vertriebenen Eltern haben ihre traumatischen Fluchterfahrungen so gut wie nie aufgearbeitet. Viele haben sie verdrängt, sind aber innerlich verhärtet und haben für die Probleme ihrer Kinder keine Antennen. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern leidet.
Geflüchtete und Vertriebene haben nicht nur für sich eine neue Heimat aufgebaut, sie haben auch die Heimat der Alteingesessenen verändert. In den Kirchengemeinden haben sie, trotz Anfangsschwierigkeiten, die Ökumene vorangebracht.
Christliche Fremde als Motivation für die Ökumene. Frank Polifke und Anita Schlesak waren das, über Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre Religion.